Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein bisschen Ruhe ist ja schon eingekehrt. Ne? Free Agency ist wirklich komplett ausgeklungen mittlerweile. Ein paar Dinge gibt's noch, wir reden gleich drüber. Trades, es gibt Gerüchte, also wirklich was passiert ist noch nicht. Viele bereiten sich auf Olympia vor. Manche von uns muss den Sonntagabend noch verdauen. Hartes Brot, ganz, ganz schlimm. Aber es gibt natürlich auch, soll eigentlich auch gar nicht so um uns gehen. Es geht ja um euch eigentlich. Und deshalb haben wir uns gedacht, so nach der Free Agency sind ja bestimmt diverse Fragen aufgekommen, Fragen liegen geblieben, Fragezeichen haben sich gebildet und deshalb haben wir das Postfach geöffnet. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der nach dem EM-Halbfinale letzte Woche sicherlich untröstliche.
Ohne Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, war Hamburg rot am Sonntag oder?
Boah, um ehrlich zu sein, längst vergessen, was da passiert ist. Ich habe House of the Dragon geguckt während des Finales.
Oh, schaust du das, oder?
Ja, schon. Also ich habe ja Game of Thrones geguckt. Gefragt, ne? Und dann zieht man sich das auch rein. Also muss auch sagen, macht auch Bock. Ich bin allerdings, wir haben uns, da wir von vor 2 Jahren alles vergessen haben, was passiert ist, haben wir uns jetzt entschieden, bevor wir die zweite Staffel gucken, dass wir die erste nochmal gucken. Und da sind wir jetzt gerade nochmal dabei. Das hat auf jeden Fall Sinn ergeben, weil es auch wieder, wie auch bei Game of Thrones, 8 Milliarden dabei. Charaktere sind, die man sich irgendwie merken muss. Und noch mehr Zeitsprünge und so. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und es ist gut. Und also eigentlich war ja der Gedanke, dass wir erstmal The Bear gucken, die neue Staffel. Das Problem ist nur, The Bear ist zwar in den USA schon raus, kommt hier aber irgendwie 2 Monate später. Und deswegen ist jetzt erstmal Zeit für House of the Dragon. Und das ist das wichtige TV-Serien-Watch-Update aus der Familie Freaks.
Das ist sehr interessant, weil bei The Bear...
House of the Freaks,
genau. Bei The Bear, tatsächlich haben wir Staffel 2 noch gar nicht fertig geschaut. Aber es ist gut, dass jetzt schon Staffel 3 ums Eck kommt bald. Können wir richtig gucken. Und...
Du machst das ja immer so, dass du da ein Jahr brauchst für eine Staffel, weil du dir halt auch Zeit lassen willst und es nicht zu schnell irgendwie
verheizen willst. Damit es nicht zu schnell vorbei ist. Ne? Ja, genau. Also, dann ist nichts, meine Frau findet es richtig cool immer.
Ja, kann ich so verstehen. Ja. Also, mich wird das auch dezent wahnsinnig machen. Aber
Und manchmal denke ich dann auch so, boah, jetzt habe ich gar keine Lust mehr drauf. Und dann bin ich auch so nett, muss ich dann sagen, du kannst gucken.
Das ist ja großzügig.
Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und ja, interessant war, House of the Dragon haben wir noch gar nicht geschaut, weil das war nämlich auch so ein Ding, weil meine Frau hat dann Game of Thrones nämlich auch geschaut und ich bin irgendwann ausgestiegen, weil mein zart beseitetes Ich konnte dann irgendwann nicht mehr. Und deshalb,
weil die immer so nett alle zueinander waren.
Ja, genau. Mir hat so ein bisschen irgendwie der Freundlichkeitsfaktor gefehlt so in der Serie. Weißt du, so ein bisschen auf die Schulter klopfen und meinen Arm nehmen, so, es war einfach irgendwie nicht. Ich bin dann zu Emily in Paris gegangen. Nein, Quatsch, keine Ahnung, habe ich noch nie geguckt, aber du verstehst, was ich meine. Deshalb, wir haben House of the Dragon kam bei uns noch gar nicht. Also, mal gucken.
Naja, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass wenn dir Game of Thrones nicht gefallen hat, dass dir das wahrscheinlich auch nicht gefallen wird.
So hatte ich auch gedacht. So in die Richtung. Aber
deiner Frau vielleicht dafür.
Ja, eben, nee, aber ich hab's hier dann, also als es dann kam, habe ich ja gesagt, hey, willst du gucken? Ich hab so auch da wieder großzügig, wie ich bin. Ne? Habe ich gedacht, so, hey, ne, hast du Lust?
Willst du gucken? Kannst du, aber wenn ich nicht da bin, bitte.
Ja, wenn ich da bin. Wir können mal anfangen. Und dann sage ich wieder, nee, jetzt will ich nicht mehr. Nein, aber sie hat von sich aus gesagt, oh nee, braucht sie irgendwie jetzt nicht. Vor 2 Jahren. Mal schauen, ob es jetzt irgendwie ist. Wir sind so ein bisschen zwischen den Serien gerade. Aber
weiß nicht.
The Bear vielleicht.
Guckt doch The Bear einfach falsch.
Ja, genau. Dass wir rechtzeitig zur dritten Staffel bereit sind. Und sonst, ja, mal gucken, was da noch so ums Eck kommt.
Wir haben vorgestern übrigens auch den neuen Beverly Hills Cop Film gesehen. Also wir sind jetzt gerade schon irgendwie ein ganz kleines bisschen off-topic unterwegs, aber warum auch nicht.
Lohnt sich.
Ist ja off-season.
Eben.
Also ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Okay. Als jemand, der die ersten 3 alle auswendig kennt und also vor allem die ersten beiden, sie machen das schon ganz schön, dass man sich als Fan der Filme abgeholt fühlt, weil sehr viele Sachen einfach quasi neu aufgelegt werden. So Charaktere, es wird teilweise die gleiche Musik verwendet, es gibt die gleiche Art von Verfolgungsjagden und so. Also,
sehr gut.
Könnte insgesamt auch 20, 30 Minuten kürzer sein oder so. Also das ist schon ein bisschen lang, aber ansonsten, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Und das war, also ich hatte ein bisschen Sorge, weil ich auch denke, dass Eddie Murphy über die letzten 30 Jahre jetzt, sagen wir mal, nicht nur gute Entscheidungen getroffen hat mit den mit den Filmen, die er so gemacht hat. Und dafür fand ich es eigentlich ganz, ganz solide.
Ja, auf den bin ich tatsächlich auch so ein bisschen heiß. Ich muss auch den neuen Bad Boys noch gucken. Da würde ich ja gerne ins Kino gehen eigentlich mal wieder.
Siehst du, Bad Boys, da habe ich da habe ich ein bisschen früher den Absprung geschafft. Echt? Also ich fand den zweiten schon relativ dumm und habe dann, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich den dritten überhaupt noch gesehen habe.
Sorry, der zweite, wahrscheinlich fandst du genau die Szene saudumm, aber diese Ecstasy-Szene, ich weiß nicht, ob ich jemals im Kinosessel so gelacht habe wie bei der. Weil sie war saudumm, aber dafür halt einfach so dumm, dass sie unfassbar witzig war.
Ja. Vielleicht muss ich mir den irgendwann nochmal wieder anschauen. Ja. Ich habe schon auch in Erinnerung, dass ich da ein paar Mal gelacht habe, aber irgendwie jetzt nicht das Gefühl hatte, boah, den muss ich jetzt wieder gucken oder ich brauche vor allem noch 3 oder 4 weitere von den Filmen.
Ja,
ich
glaube,
das war dann irgendwann.
3 kam ja auch irgendwie 12 Jahre später oder so. Oder 10, ich weiß gar nicht.
Weiß ich nicht, ob das so lange war.
Ja doch, weil der Zweier war ja irgendwie von 2002 oder sowas und der dritte kam, oder sogar noch später, der dritte kam ja 2020?
Gab es da nicht noch einen dazwischen?
Mhm. Jetzt ist, glaube ich, Teil 4. Also es war wirklich so lang, dass du schon gedacht hast, ah krass, okay, da kommt noch einer. So wie bei Beverly Hills Cop ja auch im Endeffekt. Muss man gucken, aber also jetzt sind wir komplett off-topic unterwegs. Wir machen heute übrigens Film-Mailbag und Serien.
Ich glaube, ja, du hast tatsächlich recht. Ja? Es gab einen 95, es gab einen 2003 und dann 2020 und dann 2024.
Ja, siehst du mal.
Okay, aber dann habe ich tatsächlich einfach die letzten beiden nicht gesehen.
Ja.
Also nur 1 und 2.
Ja, siehst du, und den dritten habe ich zu Hause geguckt und jetzt eigentlich jetzt für den? Ja. Muss schon irgendwie gehen. Muss schon irgendwie gehen. Und sonst gucken wir natürlich Olympia und Basketball und sowas, weil deswegen sind wir eigentlich hier. Irgendeine Basketball-Doku, die du kürzlich geguckt hast?
Ja, ich hatte was über Bill Walton geguckt und über Jerry Lucas halt für Hall of Game als
okay.
Form der Recherche sozusagen.
Ja, natürlich harte Arbeit gewesen.
In dem Sinne. Selbstverständlich.
Ja, im Schweiße deines Angesichts. War gut? Empfehlenswert?
Also das über Walton, ja. Da gibt's zwar auch noch eine 30 for 30, die leider nicht zu denen gehört, die bei Disney Plus zu sehen sind, was ich ein bisschen schade finde. Also ich verstehe auch das System dahinter nicht.
Nicht alle haben, ne?
Ja, manche und also irgendwie auch eine komische Auswahl, aber egal. Aber es gibt bei YouTube halt auch ein paar, die man sich halt einfach angucken kann. Das ist ganz cool, weil Bill Walton natürlich auch einfach sensationeller Typ war. Bei Jerry Lucas, da gibt's halt nur eine und die ist irgendwie so ESPN Sports Century von vor 30 Jahren in mieser Qualität, sieht auch ein bisschen so aus und der Typ ist auch irgendwie, also ich habe mit dem ein bisschen schwer getan, insofern war auch die Doku, nicht meine Lieblingsdoku ever, aber
geht schon.
Lässt sich, ja, ist immer noch besser als nix, weil man halt gerade von den Leuten, die aus dem, also vor 8 Jahrhunderten gespielt haben, natürlich auch nicht immer so viel Bewegtbild finden kann und da sind dann solche Dokus schon sehr wertvoll.
Das stimmt. Hast du die Giannis-Doku eigentlich gesehen mittlerweile?
Nee.
Ja, die habe ich ja gesehen. Die fand ich eigentlich ganz unterhaltsam. Habe ich schon mal erzählt? Ich weiß gar nicht. Bin nicht sicher.
Ich glaube schon.
Ja.
Komm, irgendwie. Also wir haben auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen.
Ja, ne? Ja, genau.
Im
ja,
ich Rahmen war mir gar nicht sicher. Eines Patreon-Mailbags auch gewesen ist.
Ja, das kann gut sein. Aber ne? Passt jetzt auch zu Olympia, weil Giannis ist ja bei Olympia dabei. Und hat sich sehr gefreut, dass er dabei ist.
Unglaubliche Überleitung.
Schon, ne? Obwohl wir jetzt gar nicht über Olympia sprechen, weil es gibt ja 2 Deals, über die wir ziehen die Fragen so ein bisschen vor. Wir haben Fragen zu diesen Deals bekommen. Und wir haben gedacht, oder ich habe jetzt gedacht einfach, wir haben gar nicht drüber gesprochen, wir fangen einfach mit dem aktuellsten an. Gary Trent Jr. nicht mehr bei den Raptors, sondern geht zu den Bucks für ein Jahr fürs Minimum und dies ist nur ein Account, fragt, es passiert immer wieder, dass Spieler wie Gary Trent Jr. keinen größeren Folgevertrag kriegen und dann zum Minimum irgendwo unterschreiben, um ihren Marktwert wieder zu steigern. Woran meint er, liegt das? Teams wie Orlando oder Detroit oder Golden State hätten viel Spielzeit bieten können plus mehr Geld, finde ich persönlich interessant als Außenstehender. Würdest du unterschreiben, dass Gary Trent vielleicht auch so ein bisschen in der Hinsicht ein bisschen Opfer seiner Rolle in Toronto und der Situation in Toronto war? Weil die Raptors grundsätzlich ihn nicht, also nicht auf ihn bauen, weil die Raptors jetzt sich umorientiert haben und weil er so durch dieses Hin und Her der letzten 1,5, 2 Jahre zumindest nicht in einem positiven Licht erscheint. Also es gab natürlich auch noch andere Faktoren, aber er konnte sich nicht in so ein positives Licht spielen. Das Team war insgesamt so ein bisschen instabil. Es gab Abgänge, es gab so immer wieder Fragezeichen, warum es eigentlich jetzt nicht ein bisschen besser ausschaut. Man hat immer so das Gefühl gehabt, so theoretisch könnte es besser sein. Es war dann aber gegen Ende, ging dann irgendwie gar nichts mehr. Anunoby weg, Siakam weg und sowas. Und diese Situation, am Plus ist es Toronto, wenn sie nicht irgendwie einen tiefen Finals-Playoff-Run haben, ist auch nicht die ganz große Aufmerksamkeit da und dass dann irgendwo so ein bisschen, dass er da so ein bisschen hinten runtergefallen ist sozusagen in der Wahrnehmung. Plus dann halt, dass er letztes Jahr auch nicht so gut seinen Wurf getroffen hat. Gerade aus der Ecke nicht so gefährlich ist. Die Art und Weise, aber was heißt, sein Wurf nicht so gut getroffen hat? Dass er kein klassischer 3-and-D-Spot-Up-Rollenspieler ist. Sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich,
Ich weiß nicht. Also, um ehrlich zu sein.
Was vielleicht, warte ganz kurz, Zusatz noch, ja. Was vielleicht auch mit seiner Rolle in Toronto noch dazu zu tun hat, hatte.
Irgendwie langt mir das nicht als Erklärung dafür, warum das jetzt nur ein Minimum für ihn gegeben
als hat. Als Ansatz, also deswegen meine ich so ein bisschen. Also, es gibt natürlich immer mehrere
Gründe. Das mag schon stimmen, aber die Teams, die ihren Job machen müssen, die müssen ja die ganze Liga schon im Auge behalten. Und wenn ich da dann sehe, okay, hier Gary Trent ist Free Agent, was macht er denn so? Und selbst wenn ich den jetzt nicht letztes Jahr die ganze Zeit habe spielen sehen, dann
kann ich auch. Du hast natürlich, klar, natürlich, du bist nicht auf Fernsehen und ESPN angewiesen, klar.
Ja, und also ich meine, du siehst ihn ja sowieso spielen, du kennst ja alle Leute in der Liga und Gary Trent ist jetzt 6 Jahre in der NBA, hat 39% seiner Dreier getroffen und ist irgendwie, ich glaube, 25. Das ist ja normalerweise dann schon etwas, was dir einen Job verschafft in der NBA, zumal der auch ein bisschen Ballhandling hat. Er ist kein guter Verteidiger. Das ist sicherlich etwas, was da dann seinem Markt schadet und warum auch bestimmte Teams dann wahrscheinlich nicht so das ganz große Interesse an ihm haben. Und also man hat es über die letzten Jahre ja auch gesehen, dass auch jemand wie Malik Beasley, der einfach ein sehr guter Catch-Schütze ja eigentlich ist, aber halt ein schlechter Verteidiger ist, dass dem jetzt auch nicht unbedingt die Teams die Bude einrennen oder so, weil das halt teilweise immer ein bisschen schwieriger ist, so jemand in einem richtig guten Team dann zu haben, weil es halt eine defensive Schwachstelle sein kann. Und trotzdem denke ich mir, dass hier vielleicht auch manche Teams einfach ein bisschen gepennt haben oder irgendwas wissen, was ich nicht weiß. Ich meine, er hat ja anscheinend nicht die allerbeste Reputation in der Liga, weil er also sowohl in Toronto als auch in Portland, glaube ich, so ein bisschen den Ruf hatte, dass er ein bisschen zu sehr darauf erpicht ist, wie viele Würfe er nimmt und dass ihm das irgendwie wichtiger ist als alles andere. Und das kann ja alles sein, aber trotzdem denke ich mir schon auch, es hätte jetzt abgesehen von Milwaukee auch noch andere Teams gegeben, die halt einen fähigen Schützen erstmal brauchen. Das heißt ja nicht, dass der irgendwie starten muss oder dass der 35 Minuten pro Spiel sehen muss, aber also für die Art von Preis hätte ich ihn jetzt schon auch in anderen Teams noch vorstellen können, aber so ist es, glaube ich, einfach ziemlich nice für Milwaukee, also weil es ja auch einfach so, er kann ja der 1:1 Ersatz für Beasley sein und auch hier, es ist wie mit Beasley, wenn sie ihn starten lassen neben Dame, dann hast du gleich wieder ein ziemlich krasses Point-of-Attack-Defense-Problem, aber es ist trotzdem einfach jemand, der für einen Minimalvertrag da reinkommt und der sehr gut werfen kann. Und das ist erstmal schon eine wichtige Qualität. Insofern, ja, hat es mich insgesamt schon gewundert. Und so richtig zu erklären, finde ich es jetzt nicht dadurch, dass er in Toronto war. Weil der Spielertyp und die Qualität, die er hat, die ist ja, das ist ja keine Unbekannte in der Hinsicht.
Was ich aber auch mit der Situation in Toronto meinte, war, dass so die Situation und dieses so auch so ein bisschen hin und her shiften der Auslegung, der Zielsetzung etc. Und dann kommen eben neue Spieler rein, auch so ein bisschen vielleicht seine Schwächen mehr zum Vorschein gebracht hat als seine Stärken, gerade so diese Tendenz. Weil ich meine, er hat ja, ich glaube, an die 16, 17 Punkte im Schnitt gemacht hat. Aber ist halt so dieser, wie du sagst, also er sucht schon auch gerne den eigenen Wurf. Und gerade in einem Team, das eben dann halt irgendwann mangels klarer Linie oder mangels klarer Führung oder durch eben so einen Durchfluss an Spielern dann irgendwie diese klare Linie hat, ist dann halt jemand, also bekommt dann jemand wie er dann eher die Möglichkeit, so sich diese Würfe zu suchen. Und er wirft ja auch ganz gerne aus der Mitteldistanz, was du vielleicht ja auch nicht immer unbedingt möchtest. Und deshalb dachte ich so ein bisschen, also weißt du, dass dadurch gar nicht mal so dieses Ding, oh, der spielt in Toronto, das interessiert keine Sau, das war jetzt so ein bisschen so ein komischer Zusatz zum Ende, sondern eher so dieses Ding, so in der Situation konnte er so seine vielleicht etwas schlechteren Angewohnheiten mehr ausleben. Defense war dann auch nicht so das Ding, weil er ja eigentlich zum Beispiel jetzt im Vergleich zu Malik Beasley, was ja im Endeffekt der direkte Vergleich ist, schon mehr Länge mitbringt, ist ja knapp oder 1,96, hat so ein bisschen mehr Spannweite, weil er hin und wieder schon On-Ball auch ganz gut verteidigen kann, weil er auch in Passing-Lands immer wieder ganz gut drin ist. Also ich glaube schon, dass er auch was defensiv, also er ist auf gar keinen Fall dein, er ist jetzt nicht Pat Beth, nein, aber er ist jetzt nicht dein Point-of-Attack-Defender. Er ist aber, glaube ich, so, er ist vielleicht ein bisschen, er entkompliziert eventuell etwas für Milwaukee, wenn er gemeinsam mit Dame startet. Also es ist nicht optimal, also es ist jetzt nicht genau der perfekte Partner für Dame, aber es ist ein bisschen besser. Sie kennen sie auch aus Portland, haben ja da auch schon zusammengespielt. Aber das halt, wie gesagt, dass dadurch ein bisschen mehr so diese Schwächen irgendwie zum Tragen gekommen sind. Vielleicht, wie gesagt, das ist eine Mutmaßung meinerseits, ob das dann so ist, weiß ich nicht. Deswegen hatte ich gefragt. Aber ich finde auch, dass es eigentlich für Milwaukee ein ziemlich guter Deal ist. Wie gesagt, sie haben einen guten Schützen geholt. Also, der zwar above the break besser ist als aus der Ecke. Das ist jetzt auch nicht zwingend ein Fehler. Aber ja, könnte da, glaube ich, passt besser rein als Beasley. Sie haben dazu noch Delon Wright geholt, den du ja mit seiner Länge sogar besser als Point of Attack Defender einsetzen kannst. Du kannst dann eventuell auch so ein bisschen staggern. Sie sind immer noch ein bisschen kurz auf dem Flügel, auch wenn sie Torian Prince noch geholt haben. Aber so insgesamt finde ich für die, also wenn man ja auch bedenkt, was Milwaukee eigentlich für Möglichkeiten hat, nämlich so grundsätzlich eher mal gar keine oder sehr, sehr wenige, dass sie dann drei Spieler geholt haben, bei denen jetzt nicht jedem die Kinnlade runterfällt, aber die zumindest für sie Sinn ergeben. Und dann, glaube ich, hat der Gary Trent jetzt zu dem Deal, ja, kannst du das sehr, sehr gut machen. Also haben sie, glaube ich, schon so ein bisschen, kann sich als Glücksfall erweisen, sagen wir es mal so.
Ja, also das würde ich auf jeden Fall so sehen. Er ist da jetzt ja nicht irgendwie einer der Spieler, die das Team tragen müssen. Aber also ich meine, selbst in dem Team, wo er jetzt war und wo die Situation sicherlich nicht ideal war, also da stimme ich dir zu, hat er, also die Stärke, die er in Milwaukee haben soll, die hat er ja auch dort zeigen können. Ja, also er hat jetzt in Toronto auch 40% Catch-and-Shoot-Dreier getroffen. Und das ist das, was er in Milwaukee in allererster Linie mal machen soll und sich sicherlich auch wieder ein bisschen mehr auf Defense refokussieren soll. Und ich meine, das ist ja für ihn also einerseits ziemlich kacke gelaufen, weil über die letzten Jahre hieß es schon immer eher so, dass die Forderungen von ihm wohl auch ein bisschen höher waren als das, was Toronto sich vorstellen konnte, was irgendwie den nächsten Vertrag angeht. Und er hatte ja jetzt gerade auch einen deutlich besseren Vertrag als das, was er jetzt unterschreibt. Aber er ist jetzt in dem Team, was auf jeden Fall im Fokus stehen wird, wo er auf jeden Fall die Möglichkeit haben wird, vielleicht sich auch noch mal mehr Leuten so zu zeigen und auch zu zeigen, dass er in einem guten Team vielleicht funktionieren kann. Weil, also selbst wenn man jetzt nicht denkt, dass die Bucks Meister werden, ein gutes Team werden sie ja sein. Und wenn er da irgendwie schafft, einen Beitrag zu leisten, dann muss die Hoffnung ja sein, dass nächstes Jahr, wenn mehr Teams Geld haben, auch die Angebote für ihn anders aussehen werden, wenn er jetzt eine gute Saison spielt. Also ich bin insofern mal gespannt, also auch welche Version von ihm wir sehen werden. Aber also unterm Strich ist das auf jeden Fall einfach ein ziemlich, ziemlich krasser Win, finde ich, für die Bucks, so einen Spieler zum Minimum zu bekommen, weil, wie gesagt, andere Möglichkeiten hatten sie gar nicht. Und dann ist das, also auch von den drei Leuten, die sie jetzt geholt haben, für mich derjenige, der wahrscheinlich die meisten Minuten sehen wird. Ich meine, Wright wegen seiner echt guten Defense wird schon auch wichtig sein. Und Prince ist halt für mich so einer, der ist irgendwie auf dem Papier besser als in der Realität. Ja. So, weil eigentlich so, oh ja, 3&D, ne? Aber irgendwie geht es dann nicht immer so richtig gut zusammen. Aber auch da, zum Minimum passt das alles. Also insgesamt ist das für die Bucks gemessen an dem, was sie machen konnten, was nichts war, eigentlich eine positive Offseason.
Eben, und ich meine, Prince kannst du zumindest mal, du kannst ihm halt ein paar Minuten geben. Also es war ja schon bei den Lakers das Thema, dass sie ohne ihn eigentlich besser dran waren als mit ihm. Aber es ist halt so, du hast halt, und er hat halt erfüllt halt so ein bisschen das Profil, das ihnen so ein bisschen fehlt, in der Theorie aus, und du kannst ihm ein paar Minuten geben, und dann ist es, wie du sagst, also halt so einen Spieler fürs Minimum zu bekommen, das passt. Es ist halt, sie haben halt einfach nicht die Möglichkeiten zu sagen, wir schauen jetzt, dass wir irgendwie Josh Hart loseisen oder was auch immer, keine Ahnung, weißt du, wie ich meine? Also das ist halt die Geschichten, da geht halt einfach nicht viel, und dann musst du gucken, was sich ergibt, und ich finde, dafür hat sich relativ viel ergeben im Endeffekt. Und
ja.
Gary Trent ist da sicherlich nochmal so in dem Rahmen so ein bisschen der Hauptgewinn, wenn man die drei sich anschaut. Und gerade in Kombination mit Wright, finde ich es eigentlich, haben sie gerade so, was den Backcourt angeht, echt was auf die Beine gestellt. Bin gespannt, wie es ausschaut nächstes Jahr. Dann kommen wir zu Frank Drexler und dem nächsten sehr großen Deal, allerdings nicht so großen Deal, wie er hätte sein können. Deal. Ne? Jalen Brunson, Frank schreibt, verzichtet bei den Knicks in den kommenden Jahren auf Gehalt. Eure Gedanken dazu? Vielleicht erstmal ganz kurz, auf wie viel er so verzichtet, ne? Er hat jetzt verlängert für 156,5 Millionen über 4 Jahre. 15% Trade Kicker ist noch dabei. Davon sind 113 Millionen garantiert, also letztes Jahr nicht. Hätte er nächstes Jahr verlängert.
Ja, Moment, das ist eine Spieleroption.
Spieleroption, ja, stimmt, ja, genau.
Garantiert genau. Ist es insofern schon.
Genau, garantiert, ja, genau, also, aber es ist halt, genau, er kann halt raus, meine ich, genau. Und hätte er nächstes Jahr verlängert, hätte er den vollen Max unterschreiben können für 269 1,1 Millionen Dollar, nicht Jahre, über 5 Jahre, so rum. Und hat damit theoretisch, kann man so sagen, mal gut 115 Millionen oder 110 Millionen auf dem Tisch liegen lassen, sagt man so. Jetzt gab es natürlich Leute, die gesagt haben, naja, so, was heißt auf dem Tisch liegen lassen? Der kann ja, dadurch, dass er aussteigen kann nach 3 Jahren, wäre dann genau in diesem 10-Jahres-Slot, also 10 Jahre in der Liga, und dann kann er theoretisch einen Vertrag unterschreiben über 417 Millionen und 5 Jahre. Also eigentlich hat er den Knicks ja das Geld nur geliehen und eigentlich ist das gar nicht so cool vom Jalen, weil ne, er kriegt das Geld ja. Haben schon ein paar angemerkt, würde ich auch gerne nochmal anmerken an dieser Stelle. In 3 Jahren NBA-Basketball kann im kleinen Guard sehr, sehr viel passieren. Also, und es, man hat sicherlich auch schon so ein bisschen gesprochen zwischen den Knicks und Jalen Brunson. Man ist sich ja auch relativ nahe so untereinander. Ne? Sein Dad ist Coach, sein ehemaliger Agent Leon Rose ist GM. Man kennt sich. Man schätzt sich, man mag sich.
Sein Agent ist, glaube ich, auch noch der Sohn vom GM, ne?
Ja, genau, ja, genau, richtig. Also da gibt's so, es ist so ein bisschen Family Business sozusagen und die Knicks haben ihn ja auch sehr, sehr gut bezahlt, als er aus Dallas kam, war ja auch ein Thema damals, dass einige sich gefragt haben, ob das vielleicht ein bisschen zu viel ist für Jalen Brunson, weil man eben nicht das Gefühl hatte, dass er ein Team jetzt alleine tragen kann, ob er jetzt hier alleine tragen muss oder so, sei auch mal hingestellt, aber er hat sehr, sehr viel zurückgezahlt. Jetzt lässt er irgendwie was liegen. Aber wie gesagt, also ich glaube, man hat sicherlich schon mal gesprochen, wie es dann in 3 Jahren aussieht. Aber ich finde halt, ich finde die Argumentation dann zu sagen, ja, eigentlich ist es ja nichts, dass ein Spieler den Betrag erstmal auf dem Tisch liegen lässt, um seinem Team mehr Operationsspielraum zu lassen. Es gab so in der Vergangenheit schon, dass Spieler mal ein bisschen was liegen haben, auf was verzichtet haben. Dirk Nowitzki hat es ja auch gemacht. Aber das ist halt schon ein Riesenbetrag und das ist ja immer so ein bisschen das, was ich mir ja immer so ein bisschen, oder wo ich mich immer frage, warum es nicht öfter gemacht wird, einfach weil, also, unter uns beiden, ich kann es mit 113 Millionen in den nächsten 3 Jahren, könnte ich auch leben, solide. Ne? Kann ich mir jeden Abend was kochen, oder müsste ich nicht mehr was kochen, und könnte sogar ein Häuschen in München kaufen zum Beispiel. Also, es ist jetzt nicht so, dass, also es sind ja deswegen. Ja, also
sagen wir mal, du könntest die Anzahlung leisten.
Ich könnte die Anzahlung machen, genau. Genau. Und dann müsste ich halt schon hoffen, dass ich dann halt diese 417 Millionen über 5 Jahre bekomme, dass ich das dann bis an mein Lebensende abgezahlt habe, dieses Dreizimmerhaus mit 80 Quadratmetern. Nein, aber so dieses, dass ich mich schon immer gefragt habe, warum man diesen, für den sportlichen Erfolg, warum nicht mehr Spieler verzichten auf den Max, auf das ganz große Geld. Und natürlich ist ein Punkt dann immer, dass das System ja nur so funktioniert. Weil wenn zum Beispiel Kevin Durant in Phoenix sagt, ja gut, zahlt mir 15 Millionen im Jahr und dann können wir noch ein paar reinholen, dann können wir LeBron noch reinholen, weil der will auch nur 10 Millionen im Jahr, dann funktioniert es natürlich nicht mehr. Also du musst natürlich schon so, also dieses an die Grenze gehen wollen, muss wahrscheinlich sein, damit das System funktioniert. Ist jetzt halt interessant, wie sich das entwickelt mit diesem Second Apron. Also gerade für Teams, die um die Meisterschaft mitspielen, die ja tendenziell in Richtung dieses Second Apron kommen am ersten, weil sie ja Stars haben, Superstars haben, den Kader bestmöglich auffüllen wollen. Ob dann wirklich mehr Starspieler sagen, ich verzichte schon mal auf ein bisschen mehr, einfach damit wir mehr Möglichkeiten haben. Also wir werden ja später nochmal ganz kurz, gab es ja auch eine Frage zum CBA, zum Collective Bargaining Agreement. Aber da bin ich halt sehr gespannt, ist das jetzt, also für mich persönlich ist das jetzt so ein bisschen so ein Präzedenzfall, dass jemand sagt, ich verzichte jetzt, auch so im Zuge des Bridges-Trades, weil die Knicks ja wirklich deutlich mehr Möglichkeiten haben. Also sie kommen jetzt ja trotz Bridges nicht an das Second Apron erstmal, und ob andere Spieler sagen, ich mache das genauso, oder ob Brunson ein Einzelfall ist. Also siehst du es tendenziell eher positiv, bist du überrascht, dass er es macht, sagst du, okay, ja, im Endeffekt so dieses Ding, bekommt er sein Geld ja eh, oder wie schätzt du die ganze Sache ein?
Also zum ersten Mal, dass diese ganze Geschichte mit dem Geld zurückgeben, auf irgendwas verzichten und auch die Summen, die da im Raum stehen, das ist alles ja ein bisschen kompliziert, deswegen, also ich würde den auch in die Shownotes packen. Es gibt so einen sehr detaillierten Breakdown dazu bei Spotrac von Keith Smith, der so ein bisschen aufgedröselt hat, was die Optionen von Brunson jetzt gewesen wären, was die nächstes Jahr sind, was jetzt letztendlich so das Resultat von allem sein wird. Und die Quintessenz ist eigentlich mehr oder weniger, verzichten tut er tatsächlich auf ungefähr 37 Millionen es ist jetzt nicht, dass er auf diese 113 Millionen verzichtet, was am Anfang das ist ja, also die Zahl ist, die berichtet wurde, sondern im Endeffekt ist das, was er tatsächlich jetzt nicht verdienen wird, sind eher 37 Millionen. Und das ist aber auch halt einfach schon ein ziemlich wertvoller Schritt und auch ein ziemlich großer Schritt, glaube ich, der erstmal den Knicks über die nächsten Jahre eine gewisse zusätzliche Flexibilität ermöglicht, dass sie halt unterm Second Apron sein können, dass sie, es gibt anscheinend ja auch schon die, also eine Tendenz dazu, dass das mit dem Kollegen Bridges so ähnlich laufen wird, also dass der jetzt auch nicht auf das Maximum pocht. Interessanterweise hat Anunoby ja auf das Maximum gepocht, weshalb der jetzt der bestbezahlte Nick sein wird, was auch irgendwie ein bisschen witzig ist, aber das ist jetzt irgendwie die Situation. Und also um Brunson muss man sich, glaube ich, letztendlich keine Sorgen machen, aber er geht jetzt erstmal diesen Schritt, einfach auch, weil er, glaube ich, der Art, wie die Knicks mit ihm umgehen, vertraut. Das ist schon irgendwie eine große Sache. Ich weiß halt nicht, wie repräsentativ die sein wird, weil ich nicht weiß, wie viele Teams in der Liga so eine Beziehung zu einem Spieler haben und wo vor allem auch der Spieler ja irgendwie Opfer dafür gezielt bringt, damit dieses Team seine Freunde bezahlen kann, weil die Knicks haben ja jetzt einfach nur mal 4 Villanova-Spieler schon drin und ihm ist das offensichtlich sehr, sehr wichtig und er priorisiert das. Ob das jetzt dann alle tun werden oder mehr Leute tun werden, ist unklar. Aber es ist auch nicht so, dass das jetzt irgendwie das erste Mal wäre. Also wenn du dran denkst, wie damals die Heatles zustande gekommen sind, die sind auch deshalb zustande gekommen, weil LeBron, Wade und Bosch alle nicht das Maximum an Dollars rausgeholt haben, was möglich gewesen wäre. Sonst hätten die in der Form nicht zusammenkommen können. Und von daher, es ist wahrscheinlich einfach so eine Frage der Situation, wird es auch weiterhin sein. Ich finde es jetzt von Brunson erstmal cool, dass er es gemacht hat. Ich finde es schon auch irgendwie insofern nicht bedenklich, aber schon irgendwie einen interessanten Schritt, weil es halt ist halt normalerweise so, dass Teams, wenn sich dann ein Spieler verletzt im Laufe dieser Zeit, dass sie den halt, dann kriegt er halt nicht diesen Supermax oder so. Und die werden ihn dann im Zweifel traden. Und dann als Spieler halt so eine Loyalität zu zeigen, ist immer irgendwie so ein bisschen einseitig. Aber in dem Fall ist es vielleicht, also vielleicht weiß er halt schon mehr darüber, wie sie mit ihm umgehen werden. Vielleicht weiß er auch schon, dass er, sobald seine Karriere vorbei ist, 5% am MSG-Network haben wird oder so. Das ist ja alles möglich. Und er profitiert ja natürlich auch davon, im größten Markt der USA zu spielen und dort der absolut beliebteste Spieler zu sein. Also der könnte jetzt Bürgermeister von New York werden ohne Probleme. Und also das ist ja auch irgendwie alles ziemlich viel wert. Ja, vielleicht, vielleicht. Und ja, es ist irgendwie interessant. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Ding ist, dass wo dann irgendwie der Rest der Liga sagt, guck mal, wie geil der Brunson ist, das müssen wir auch machen. Und gleichzeitig sehe ich auch nicht, dass das irgendwie so, dass das jetzt gefährlich für die Spieler ist. So, also was ja auch dann teilweise so geheißen wird, dass das irgendwie ein gefährlicher Präzedenzfall ist, weil letztendlich ist ja sowieso durch den Tarifvertrag ganz klar definiert, wie viel Geld die Spieler vom Gesamteinkommen kriegen und wie viel Geld die Besitzer. Und letztendlich heißt es halt immer, wenn ein Starspieler etwas weniger bekommt, irgendjemand bekommt dafür dann mehr. Vielleicht bekommen auch ein paar, also vielleicht bekommen dann auch viele Spieler ein bisschen mehr. Vielleicht, also es muss auch gar nicht unbedingt dann die Knicks mit einbeziehen, es kann auch woanders sein, aber letztendlich der Geldpool für die Spieler bleibt gleich. Das ändert sich jetzt nicht dadurch, dass ein Superstar auf Geld verzichtet.
So ist es. Interessant finde ich es halt einfach mit Blick jetzt auf dieses neue CBA einfach, weil du ja quasi als Team, das eine Championship gewinnen will, tendenziell schneller Gefahr läufst, einfach nicht mehr viel machen zu können. Also wie man ja auch in Milwaukee sieht. Und dass du dann vielleicht, ob dann die Starspieler dann sagen, okay, dann verzichten wir ein bisschen. Weil, also eine Gefahr für die Spieler sehe ich grundsätzlich auch nicht, weil wie gesagt, es ist weiterhin, sind die Beträge halt unfassbar hoch. Und wie du sagst, es ist ja nicht so oft, dass die Spieler auf einmal insgesamt weniger bekommen und die Besitzer sich eher die Taschen voll machen können, sondern es ist ein Einzelfall. Und deshalb finde ich es, ich finde immer diesen Reflex dann irgendwie so, also das dann irgendwie zu relativieren. Ich finde es jetzt für ihn, also klar kannst du sagen, es ist jetzt irgendwie in Anführungszeichen unfair, weil er das jetzt halt macht und da so ein bisschen das System damit vielleicht so ein bisschen aushebelt auf eine gewisse Art und Weise. Aber jetzt für sein Team ist es, finde ich, eine sehr, sehr positive Sache. Und ich würde es auch gar nicht so losgelöst, also voneinander sehen, so in dem Sinne, ja gut, wenn er sich dann irgendwie nächstes Jahr die Achillessehne reißt oder was auch immer oder in 2 Jahren und dann kriegt er nichts mehr, sondern, oder nächstes Jahr ist ein schlechtes Beispiel, in 2 Jahren oder im letzten, Vertragsjahr oder im dritten Jahr dann. Weil wenn es dazu führt, dass die Knicks tatsächlich in die Nähe von einer Championship kommen oder eine Championship gewinnen sogar, dass er verzichtet hat und damit halt sie Bridges besser halten konnten, sie auf der Center-Position noch was machen konnten, das Team besser zusammenhalten konnten, dass dann hilft er ja, er profitiert ja sozusagen auch davon, dann rein sportlich, weil das ist ja das, was sie, klar, möchtest du deinen Lebensabend gut gestalten können und möchtest auch, dass die Leute, die dir nahestehen, irgendwie gut versorgen können. Gleichzeitig möchten sie ja auch Meisterschaften gewinnen. Und wenn das dann die Möglichkeit ist, wenn das dann dabei hilft, dann ist das, finde ich, sehr positiv im Endeffekt zu sehen aus Knicks Sicht und auch irgendwie für mich persönlich, weil wie gesagt, ich habe ja schon oft gesagt, mach doch mal, Freunde, so ungefähr. Ich finde es, also für mich ist es, ich verstehe es positiv irgendwie und finde es weder gefährlich, weil es ist jetzt nicht so, dass Brunson sagt, ich spiele für einen Zehner im Monat, sondern er wird ja noch gut bezahlt, wenn alles normal läuft, was wir ja alle hoffen, also wir reden jetzt hier irgendwie von Verletzungen, im Normal- und Optimalfall unterschreibt er in ein paar Jahren einfach diesen ganz dicken Vertrag, weil er einfach weiterhin fit ist. Was dann wiederum vielleicht gefährlich ist für die Knicks, weil kleiner Guard und dann halt schon noch mal ein paar Jahre älter. Ne? Also das ist ja das Nächste. Und dann hast du halt 5 Jahre und 417 Millionen an der Backe, in Anführungszeichen. Also von daher, ja, das ist vielleicht so ein bisschen aufgeschoben, aber ich stehe der ganzen Sache, muss ich gestehen, eher positiv gegenüber, weil es halt auch das Teambuilding ein bisschen erleichtert und auch das Team zusammenhalten.
Ja, ich finde, also ich weiß auch gar nicht, warum man da groß irgendwas dran kritisiert.
Weil man es immer muss.
Ja, gut, aber es ist halt sowieso immer, also letztendlich ist es ja der Kontostand von einem Spieler und der kann ja letztendlich selber entscheiden, was seine Prios sind und ob er das so machen will oder nicht.
Absolut.
Also natürlich ist da ein gewisses Risiko involviert, aber er profitiert auch davon. Also das sehe ich schon auch so. Er hat ja dadurch die Möglichkeit, mit Leuten zusammenzuspielen, die er mag, in einer Situation, wo sie halt auch die Chance haben, über die nächsten Jahre einfach Erfolg zu haben. Und ja, so, das letztendlich ist ja bei vielen Teams in der Liga-Geschichte, die tief und gut waren, kam ja irgendwie sowas halt damit rein. Es war halt oft nicht unbedingt so, dass jemand das willentlich gemacht hat, aber irgendeine Art von Opfer war ja auch schon oft dabei. Also wenn du dir die Warriors anguckst mit Steph, das hat ja auch lange nur deshalb so funktioniert und vor allem hat das nur funktioniert, dass sie KD bekommen konnten, weil Curry da auf einem, also deutlich unter Marktwert bezahlt wurde wegen seinen Knöchelproblemen und weil dann noch dieser scheiß Capsback war und weil Draymond und Clay zwischenzeitlich auch nicht das Maximum bekommen haben, sondern immer ein bisschen weniger. So, also es gab's halt einfach schon ein paar Mal. Hier ist es jetzt halt einfach nochmal so eine, also zumindest so diese erste Summe, die da dann berichtet wurde mit den 113 Millionen, die ist ja auch ein bisschen irreführend, aber das sind halt Beträge, die einem dann nochmal ein bisschen mehr ins Auge ploppen. Der Grund ist aber natürlich auch, dass die Gesamtbeträge halt einfach steigen. Ich meine, der Vertrag, den wir jetzt irgendwie schon ein paar Mal gesagt haben, den es dann irgendwann für ihn geben wird, da steht dann schon eine 4 vorne dran. Ja. Es ist halt, und es geht nicht um 40. Und da ist, irgendwann ist es vielleicht dann auch okay, einfach zu sagen, so, vielleicht komme ich auch mit, keine Ahnung, mit 200 schon relativ weit.
Eben, ja, wenn man überlegt,
das eine oder andere ganz gute Investment tätigen. So Anzahlung für ein One-Bedroom-Apartment in Manhattan ist dadurch ja schon immerhin auch drin.
Eben, und da wird der Wert steigen wahrscheinlich in den nächsten Jahren. Also ja, absolut. Also keiner, gerade von den Spielern, über die wir sprechen, die freiwillig verzichten, das sind ja tendenziell auch die, deren Zukunft finanziell ganz gut aussieht. Und deshalb ist es, glaube ich, ja, kann das, wie du sagst, kann das jeder für sich selber entscheiden, ob er denn da das Maximum will oder ob er auch mit ein bisschen weniger fürs Erste zufrieden ist, um irgendwie die Chancen auf sportlichen Erfolg zu erhöhen. Und damit passt das, glaube ich. Dann gehen wir zu Stefan. Der hätte nämlich 2 What-If-Szenarien zur Offseason an euch. Nummer 1. OKC hat ja bekanntlich eine wirklich gute, aber auch teure Big-Man-Verpflichtung mit Hartenstein getätigt. Wäre es vielleicht im Vorjahr schlauer gewesen, nach dem Pick-Up-Trade mit den Mavs, selbst Derek Lively zu draften und damit bereits ein Jahr vorher die Big-Man-Position günstig und Timeline-passend aufzubauen. Was sagst du dazu?
Also ich glaube, rückblickend kann man schon dafür argumentieren, dass das nicht verkehrt gewesen wäre. Ich glaube, dass sie halt so ein bisschen damals kalkuliert haben, dass sie so für ihre Spielanlage eher auf Perimeter, auf Playmaking, auf Vielseitigkeit setzen wollten. Und da passt Cason Wallace sehr gut rein. Also ich bin auch nach wie vor vollkommen davon überzeugt, dass aus Cason Wallace auch ein sehr guter Spieler werden wird. Insofern würde ich diese Entscheidung jetzt auch niemals irgendwie trashen wollen oder so. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie halt vielleicht auch so ein bisschen dieses Potenzial von Lively etwas unterschätzt haben, womit sie auch nicht die einzigen gewesen wären. Also viele Leute, die jetzt irgendwie einen Draft evaluieren, sind ja mittlerweile auch eher so, dass sie halt denken, so Rimrolling Bigs kann man im Zweifel halt auch in der Free Agency bekommen. Dafür muss man nicht unbedingt einen Lottery-Pick investieren. Und grundsätzlich stimme ich da schon zu, weil das halt über die Jahre schon eher eine Position war, wo man, also siehe auch die Mavs mit Daniel Gafford dann, wo man halt schon auch dann Leute, die irgendwie ganz, ganz vernünftige Lösungen sein können, halt noch bekommen kann, ohne dass man dafür jetzt irgendwie so ganz, ganz krasse Investments gehen muss und dass man halt mit einem hohen Draft-Pick eher auf, wer kann ein Core-Piece sein. Lively wiederum hat in der letzten Saison bei den Mavs halt schon einiges gezeigt, was ihn zu einem Core-Piece machen kann in einem Team, weil er halt irgendwie jetzt nicht nur dieser stumpfe Roller ist, sage ich mal, sondern weil er halt auch zum Beispiel ein sehr guter Passer ist, weil er Touch hat, weil er Spielverständnis hat und weil er halt wirklich ein sauguter Verteidiger einfach jetzt schon ist, der sehr groß ist und das Potenzial hat, darin noch viel besser werden zu können. Insofern kann man schon sagen, dass es vielleicht besser gelaufen wäre. Andererseits denke ich, ist es jetzt auch ziemlich ideal gelaufen, weil sie haben ja jetzt halt diese Free-Agent-Lösung bekommen und Hartenstein ist halt auch jemand, der da, denke ich, schon einfach sehr viel helfen wird und sie haben jetzt beides. Also sie haben jetzt Wallace und sie haben Hartenstein, der sich ja, also wo ich stark davon ausgehen werde, dass der sich jetzt für die 3 beziehungsweise die 2+1 Jahre, die sie ihn jetzt geholt haben, halt auch absolut lohnen wird und der ist natürlich in seiner Entwicklung auch schon ein Stück weiter, als es Lively ist und kann sich da, glaube ich, halt auch direkt einordnen. Also insofern die kurze Antwort auf diese Frage nach einer langen Antwort, die ich jetzt schon gegeben habe, wäre, es wäre vielleicht etwas schlauer gewesen, aber auch so ist es ziemlich gut gelaufen für OKC.
Und ich meine, es sagt sich jetzt natürlich ein bisschen einfacher, retrospektiv, nachdem wir Lively während der Saison und vor allem in den Playoffs gesehen haben, dass er ja die Lücke da hätte stopfen können. Was ich mitbekommen habe, was ich gehört habe, war es halt so, also er ist jetzt am College nie so rausgestochen, dass du gesagt hast, das ist jetzt ein, also man kannte sein Skillset, aber er hat jetzt quasi eine sehr, sehr schnelle Entwicklung genommen in der NBA, die jetzt so nicht zwingend vorherzusehen war. Also er war jetzt kein sicheres Ding irgendwie. Und da dann zu sagen, du holst ja jemanden wie Wallace, wie du sagst, der halt am Perimeter verteidigen kann, der einen Dreier treffen kann, der für die eigene berühmte Spielidee relativ wichtig ist, ergibt dann Sinn. Und dann auch, wie du sagst, du hast ja jetzt Hartenstein. Und natürlich musst du jetzt für Hartenstein mehr Geld bezahlen. Aber er passt da wunderbar rein. Er ist auch nicht so alt. Und ich meine, ich finde diese Timeline-Geschichte, klar, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ein Team nur jung sein muss, um dann halt, damit alle gleich alt sind, mehr oder weniger, plus minus 2 Jahre, 3 Jahre, damit man Erfolg haben kann. Also ein paar Veteranen oder ein bisschen ältere Spieler, die schon ein bisschen mehr gesehen haben, kannst du ja gut brauchen. Klar brauchst du jetzt vielleicht für ein junges Team, das sich Richtung Conference Finals orientiert, wenn da jetzt ein alternder Star reinkommt, der vor allem auch noch mit dem Selbstverständnis reinkommt, ich brauche noch x Würfe, weil sonst bin ich unzufrieden, dann ist es vielleicht schwierig. Aber ich glaube, so dieses, ich glaube, Hartenstein zerschießt keine Timeline beim Thunder. Wir haben ja auch schon über seinen Vertrag gesprochen, dass wenn die teuren Verlängerungen dann irgendwann wirklich zustande kommen sollten, dass dann sein, also diese 2+1, was du gesagt hast, dass man dann 2 Jahre gesehen hat, sich anschauen kann, passt das gut, passt das nicht und dann immer noch weiter schauen kann. Also ich glaube, klar, also ich unterschreibe deine Antwort einfach, wie du es gesagt hast und das ist ganz gut. Szenario Nummer 2. Die Knicks haben ja bekanntlich eine Wagenladung an First-Roundern an die Nets für Bridges geschickt. 2 Jahre vorher, als sie nah dran waren, Donovan Mitchell zu traden, waren sie jedoch nicht bereit, ähnlich viele First-Round-Picks in den Ring zu werfen. Grundsätzlich ist Mitchell für mich der bessere Spieler. Über Passner kann man sich streiten. Waren die Knicks damals zu vorsichtig oder findet ihr es so, wie das Team jetzt mit Bridges ist, besser? Bin gespannt, was ihr denkt. Danke euch. Also ich glaube, für mich ist halt so dieses Passender ist für mich dann halt schon der entscheidende Punkt. Sie haben sich halt für Brunson entschieden und Brunson und Mitchell, da stehst du vor sehr, sehr vielen defensiven Problemen. auch wenn Mitchell natürlich besser verteidigt hat letzte Saison, aber sie sind halt beide nicht wahnsinnig groß, sondern tendenziell halt eher klein. Und ich glaube, dann passt nicht so gut. Und klar, in einem Vakuum würde ich auch eher das, was die Knicks jetzt für Bridges bezahlt haben, würde ich das eher für Mitchell erwarten und vielleicht auch eher für Mitchell bezahlen. Aber ich habe es auch schon nach dem Trade gesagt, für die Knicks, in meinen Augen, passt Bridges hervorragend zu den Knicks. Und dann bist du halt in deiner Situation auch eher bereit, dafür vielleicht noch den ein oder, also ich glaube, Bridges ist für die Knicks wertvoller, als es Mitchell wäre in der jetzigen Konstruktion. Und ich glaube, die Konstruktion, man kann natürlich jetzt ganz von vorne anfangen und kann sagen, hätten sie Mitchell holen sollen statt Brunson und dann schauen. Aber jetzt sind wir genauso bei, wie du gerade bei Hartenstein und Wallace warst, sind wir dann halt bei, sie haben Brunson und Bridges. Schöne Alliteration übrigens auch. Und nicht in Anführungszeichen nur Mitchell und müssen dann irgendwie gucken. Und wer weiß, ob die anderen Villanova Dudes gekommen wären, dann sähe das Team vielleicht ganz anders aus, wenn nicht Brunson irgendwie da quasi angefangen hätte und DiVincenzo gekommen wäre. Also ich glaube, in einem Vakuum kannst du klar in die Richtung argumentieren. Für die Knicks ergibt Bridges für mich aber deutlich mehr Sinn als Mitchell im Kontext.
Ja, ich glaube, man muss das auch so einfach, was das allgemeine Teambuilding angeht, so ein bisschen in Kontrast setzen, weil, also damals in diesen Gesprächen für Mitchell, da wäre auch noch ein RJ Barrett, der damals noch einen etwas anderen Stellenwert hatte, weil ziemlich neuer Nummer 3-Pick immer noch, also ich glaube, da hatte er eine Saison erst hinter sich, wäre damit rausgegangen. Den haben sie ja jetzt ja unter anderem dafür verwendet, um den Kollegen OG Anunoby zu bekommen, der auch schon jetzt im Team ist. Und ich glaube, was halt einfach ein ganz großer Unterschied ist, damals waren sie in einer Situation, wo die Knicks irgendwie, also es gab da schon ein gewisses Level an Kompetenz, aber es war jetzt nicht so, dass man über sie im Contender-Kreis hätte sprechen können oder sowas in der Art. Und sie haben sich jetzt über die letzten 2 Jahre, oder beziehungsweise wenn sie da dann all-in gegangen wären für Mitchell, um den als einzigen etablierten Star dann im Team zu haben, also, außer man sieht Julius Randle als etablierten Star und Brunson, den sie gerade als Free Agent geholt hatten, wo einfach noch niemand wirklich gesagt hat, der wird jetzt zu einem MVP-Kandidaten innerhalb von 2 Jahren. Dann hätte jeder gesagt, das ist ganz schön kurzsichtig, sich da jetzt also so aus dem Fenster zu lehnen, um da einen zweiten kleinen Guard reinzuholen und das soll dann irgendwie unser Trio sein. Da hätten sie, glaube ich, also das wäre, glaube ich, halt einfach ein bisschen zu viel Risiko gewesen. Und jetzt hast du halt die Situation, wo du schon weißt, wir haben was aufgebaut, wir sind schon richtig gut, wir haben einen etablierten Superstar, wir haben einen guten Supporting Cast um den herum und hey, da ist dieser eine Typ. Wir wissen, dass der Chemie hat mit mindestens 3 von unseren Dudes, weil die sich vom College gut kennen. Wir wissen, dass der auch zu der Art, wie wir spielen wollen, gut passt. Der verpasst nie Spiele. Das wird Tom Thibodeau natürlich testen, ob er auch wirklich auch dort keine
maximal
Spiele verpasst.
Maximal testen.
Ganz genau. Aber eigentlich, deswegen, also ich finde zwar auch immer noch, oder beziehungsweise ich finde immer noch, dass sie zu viel bezahlt haben für Bridges insgesamt, aber in dieser Situation ist es okay. Und in dieser Situation macht er für dieses Team mehr Sinn als Mitchell, weil er, glaube ich, eher ihnen dabei helfen kann, noch eine Stufe höher zu gehen als die, wo sie jetzt gerade gewesen sind. Und insofern, ja, finde ich, glaube ich, dass dieses Team jetzt besser ist, als es gewesen wäre, wenn sie damals einen Großteil ihrer Assets dafür geopfert hätten, um Donovan Mitchell neben Brunson zu stellen und Randall im Team zu haben und dann irgendwie ein Team, um diese 3 aufzubauen, was einfach dann ja in der Starting 5 und vor allem in seinen 3 Stars schon defensive Probleme eigentlich überall mit integriert hätten. Weiß ich nicht, ob das der beste Move gewesen wäre.
Ja. Stimme ich zu. Lukas, denkt ihr, die Mavs sollten darüber nachdenken, Gafford zu traden und alles auf Lively auf der 5 zu setzen? Gibt ja einige Teams, die noch Center suchen und eventuell seinen Wert nie höher als nach den Playoffs? Oder würdet ihr eher weiter mit beiden Bigs planen wie bisher? Danke. Ich glaube, ich würde eher weiter planen. Du?
Geht mir auch so. Also ich bin zwar auch absolut der Meinung, dass man auf Lively setzen sollte und den auch zum Starter machen sollte, ziemlich zeitnah, wenn nicht von Spiel 1 der Regular Season an.
Dann schon von
aber,
Spiel 2, ne?
Spätestens. Ja, spätestens da muss es sein. Aber ich glaube, das ist halt schon einer der Gründe war, warum sie so gut jetzt ausgesehen haben, weil, dass sie halt 48 Minuten so einen Big drauf haben konnten, der einfach diese Rim-Running-Präsenz und diese Athletik irgendwie mit einbringen konnte. Ich glaube, das ist schon was zu der Art, wie Luka Doncic gerne spielt, schon extrem gut passt. Auch noch besser als jetzt so ein Five-Out-Look. Und ich meine, den haben sie ja auch noch, weil Kleber ja auch immer noch da ist. Im Moment ist das, glaube ich, ganz gut, dass sie da halt einfach so diese Optionen haben. Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt für einen Gafford irgendwie den ganz krassen Gegenwert bekommen würden. Ich meine, der hat einen fairen Vertrag, der geht noch 2 Jahre. Eigentlich würde ich einfach denken, um die Position muss man sich jetzt vorerst einfach keine großen Sorgen machen und kann die so lassen, wie sie gerade ist.
Ja. Also würde ich dir zu 100% zustimmen. Gerade dieser Faktor einfach, dass du theoretisch, wann immer du möchtest, einen dieser beiden Rim-Running-Bigs drauf haben kannst und du kannst noch ein bisschen Kleber auf der 5 einstreuen und bist damit halt irgendwie maximal flexibel, beziehungsweise kannst halt dieses Spiel, wann immer das ja sehr gut funktioniert und sehr gut funktioniert hat im Laufe der Playoffs, lange durchziehen. Man kann natürlich schauen, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt, wie sich Teams halt drauf einstellen, weil die Mavs kamen ja schon irgendwie so ein bisschen aus der Kiste während der zweiten Saisonhälfte, während der Playoffs. Ändert sich daran was, dann kann man sich immer noch überlegen, ob man Gafford langfristig braucht, aber ich finde, jetzt würde ich es auf jeden Fall so belassen, würde dir aber auch zustimmen und Lukas auch zustimmen, dass Lively so derjenige ist, der in den Fokus rücken sollte, der starten sollte, der closen sollte, je nachdem. Klar gibt es Nuancen, bei denen du dann sagst, okay, heute läuft es bei Gafford besser, wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Gaffords Physis, wobei da bei Lively ja theoretisch auch noch mehr dazukommen kann. Aber da bin ich auch dabei. Aber wie gesagt, Gafford würde ich erstmal halten, weil es einfach gut funktioniert hat. Und wie du sagst, man weiß jetzt nicht, ob jetzt der große Game Changer zurückkäme und das, was sie jetzt haben mit ihren 3 Bigs, also mit Kleber, Lively und Gafford, stand ihnen sehr gut in den Playoffs. Deshalb sehe ich da jetzt keinen Grund, das irgendwie aufzubrechen. Frank noch ganz kurz. Ah ja, war da nicht noch was mit T-Shirts? Da war was. Und da kommt auch was. Diese Woche noch. Ne? Sagen sie.
Bestellung ist raus. Und meinen
sie auch so.
Ja. Bestellung ist raus. So viel kann man ja sagen.
So viel kann man sagen, genau. So viel kann man sagen. Lukas Haschke, ihr hattet es jetzt ein paar Mal angedeutet, aber wie seht ihr den aktuellen Stand von Evan Mobley? Ist sein Weg zum Star sichtbar oder bleibt er ein besserer Rollenspieler? Wie ich mich erinnern kann, sah gerade Ole in ihm einen zukünftigen Starspieler. Wie hat sich deine Meinung dazu weiterentwickelt?
Ja, wir haben gerade letzte Woche eigentlich auch einigermaßen ausführlich drüber geredet. Deswegen würde ich es in dem Fall eher kurz machen, aber halt sagen, die Meinung ist immer noch da. Ich glaube immer noch, dass er ein künftiger All-NBA-Spieler werden kann und also würde auch darauf tippen, dass er das mindestens einmal in seiner Karriere schafft. Eventuell auch häufiger, aber also wo er halt jetzt schon Star-Level hat, ist Defense auf jeden Fall. Da gehört er zu den vielseitigsten und besten Bigs der Liga. Und offensiv ist es halt einfach ein bisschen größeres Fragezeichen, beziehungsweise da gibt es einfach noch ein paar mehr Baustellen. Aber ich glaube, die sind einerseits seinem Spiel und andererseits durchaus auch dem Teamkontext geschuldet. Weil also man hat es jetzt in den Playoffs teilweise gesehen, wie anders auch seine Dynamik aussieht, wenn er der alleinige Big ist, der von Spacing umgeben ist und halt so ein bisschen mehr der abrollende Spieler sein kann, der dann auch mal druckvoll Richtung Korb geht, weil in Korbnähe ist er eigentlich schon auch ein ganz guter Scorer. Er ist noch nicht so nicht so undeniable, hat nicht irgendwie 4 Millionen Moves und macht in jedem Spiel 25 Punkte, aber er hat so also als alleiniger Big, habe ich schon das Gefühl, auf jeden Fall ziemlich klar die Möglichkeit, an 20 plus zu kommen. Es wäre sehr geil, wenn sich der Wurf ein bisschen positiver entwickeln würde, ein bisschen schneller entwickelt würde, als das über die letzten Jahre der Fall war. Aber so seine Geduld in Korbnähe und so sein Finishing, da würde ich schon sagen, dass das alles zumindest ein bisschen besser geworden ist. Er ist auch immer noch ein guter Passer. Und ich glaube, also es kann durchaus sein, dass er offensiv eher so in Richtung von einem Bam Adebayo geht, als jetzt von einem Embiid oder so, der jetzt also schlafwandelnd 40 Punkte erzielen kann und dabei auch nur 20 Minuten spielt. Das wird er nicht sein. Aber so jemand wie Bam, der halt schon ein Hub der Offense sein kann, der, keine Ahnung, seine 20, 22 Punkte pro Spiel macht und einer der besten Verteidiger der Welt ist, das ist für mich ein Star. Das ist halt immer so ein bisschen eine Definitionsfrage. Ich glaube, so diesen Weg irgendwie, so den MVP, den manche von ihm zu Beginn sahen, die gesagt, das ist der neue Duncan oder der neue KG. Weiß ich nicht, ob es da jetzt zu kommen wird, aber ich halte schon nach wie vor immer noch extrem viel von ihm und glaube, dass der auch über die nächsten Jahre noch große Schritte machen wird. Vielleicht ist es dafür nötig, dass er irgendwann nicht mehr mit Jared Allen zusammenspielt. Vielleicht finden sie auch gemeinsam einen Weg. Ich meine, sie haben jetzt auch einen neuen Coach und es ist auch immer noch ein sehr junger Spieler, der jetzt dann in sein viertes Jahr geht. Aber also vielleicht ist es nötig. Ich würde aber darauf setzen, dass das auch noch kommen wird.
Ich meine, ich war, auch als wir letztens gesprochen haben, ich war vielleicht etwas ungeduldiger, so war ein bisschen so, hab mir letztes Jahr, glaube ich, letzte Saison, glaube ich, hatte ich mir so ein bisschen mehr offensive Entwicklung gewünscht, auch wenn alles, was du sagst, also absolut zutrifft. Also gerade auch so, was so die Aggressivität Richtung Ring angeht, die sich deutlich irgendwie verbessert hat. Ich glaube, viel kommt dann irgendwie auch auf den Wurf, weil das ist vielleicht auch einfach so ein Ding, was man dann, oder was ich dann in dem Fall vielleicht auch etwas zu intensiv betrachte, dass er jetzt zwingend irgendwie von draußen treffen muss, regelmäßig, weil es ist natürlich in dem Setup der Cavs, hilft es natürlich, wenn du einen zweiten Big wie alle neben dir hast, wenn einer der beiden dann irgendwie Richtung Dreierlinie gehen kann und regelmäßig mit Selbstbewusstsein abdrückt und auch trifft. Aber ich bin schon gespannt, wie sich's offensiv entwickeln kann. Was du mit Adebayo sagst, finde ich, also den Adebayo-Vergleich finde ich ganz interessant. Ob er dann wirklich so der Hub werden kann. Adebayo ist halt nochmal ein anderer physischer Typ, finde ich, als Mobley. Ja. Also halt einfach so ein bisschen kompakter und kräftiger. Mobley eher ein bisschen länger.
Da ist er auch Kopf kleiner, ne?
Ja, genau. Also, ob er diese ganze Screenerei dann, ob das irgendwie dann auf Dauer sein Ding ist, ob das Passing dann genauso ist wie bei Adebayo, aber so vom Grundsatz her halt einfach extrem guter Verteidiger, einer der besten Verteidiger der Liga, plus halt offensiver Plusspieler, guter Offensivspieler, der ein paar Dinge sehr gut kann, bei ein paar Dingen einfach Abstriche macht. Ich glaube, das könnte irgendwie hinkommen und dann, klar, reden wir irgendwie von einem Star. Also ich würde das definitiv nicht abschreiben bei Mobley. Also wie du sagst, viertes Jahr, also es ist so.
Und war letztes Jahr auch viel, viel verletzt, ne?
Das, ja,
also das, wenn wir das bei Cade immer erwähnen, müssen wir das bei ihm auch sagen, dass er jetzt nur 50 Spiele gemacht hat letztes Jahr. Und
gut, wobei trotzdem auch Cade hat, glaube ich, 12 gemacht in dem einen Jahr, als er da quasi
aus. Ja, klar. Ich weiß, Cade müssen wir immer schützen.
Nichts gegen Cade.
Ich mag den ja auch, aber also wenn wir das da immer mit reinnehmen, dann können wir bei Mobley schon auch sagen, dass er letztes Jahr jetzt auch nicht immer zur Verfügung stand.
Was ihm natürlich negativ angreifen, im Gegensatz zu Cade.
Ne? Natürlich, aber trotzdem jedes Jahr effizienter geworden bisher. Letztes Jahr hat er sogar 37% von draußen getroffen. Sehr kleines Volumen, aber lass ihn statt 1,2 Dreier, lass ihn 3 Dreier pro Spiel nehmen. Dann ist das ja auch schon wieder irgendwie ein bisschen
das meine ich anders mit Selbstbewusstsein alles. So, weißt du, dass du halt einfach, dass er halt, dass ihn halt fliegen lässt. Und das ist,
Und er ist, also ich glaube jetzt auch nicht, dass er irgendwie so von der Spielanlage jetzt genau wie Bam wird, sondern ich meinte eher so vom Impact aufs Spiel.
Ja.
So, also wie du es auch beschrieben hast. Guter Offensivspieler, exzellenter Defensivspieler, ganz guter Mix.
Ja, da würde ich mitgehen.
Wenn man Star definiert als erste Offensivoption eines Teams, dann wird er kein Star. Aber das ist für mich nicht die einzige Art, wie ein Star zu sein hat.
Ja, bin ich bei dir. David, während der letzten Saison wurde immer der, in Klammern, theoretisch gute Fit von Markkanen in OKC betont. Warum hat man nun nie etwas von einem Trade-Angebot der Thunder gehört? Also, keine Ahnung, entweder gab es keins oder es wurde nicht publik. Also kannst du dir vorstellen, dass sich OKC gar nicht mit Markkanen auseinandergesetzt hat? Oder haben sie mal angerufen bei Danny und Danny hat so gemacht, wie was er jetzt mit Golden State anscheinend gemacht hat, was man so gelesen hat, dass er gibt uns einfach alles, gibt uns Podziemski, gibt uns Kuminga, gibt uns Moody und noch all eure Picks, Pickswaps etc. Also klar, ne, die eine Seite fängt an der einen Seite an, die andere an der anderen Seite, aber
und OKC Gate hat Revenue der Halle für die nächsten 3 Jahre, das könnt ihr uns auch gleich alles schicken.
Ja. Und OKC hat dann gleich gesagt, nee, danke, also so, wir liegen so weit auseinander, wir kommen da nicht hin. Oder glaubst du, OKC hat sich grundsätzlich anders orientiert? Also ich meine, es ist ja Spekulation im Endeffekt, so ein bisschen.
Ja, ich würde schon denken, dass sie einfach eine andere Priorisierung haben und halt auch ein bisschen auf die Langzeitimplikationen geguckt haben und da halt damit kalkuliert haben. Sie haben in 2 oder 3 Jahren haben sie halt 3 große Deals dann und die sind reserviert quasi für Shea und J-Dub und Chet Holmgren. Da haben sie, glaube ich, dann einfach gedacht, da ist nicht Platz für noch so einen, der ja einen Max-Deal haben wird, den er vor allem auch jetzt schon bekommen oder so also haben würde. Und deswegen ist, glaube ich, dann eher die Kalkulation, wir bauen jetzt mit diesen dreien als unserem Star-Trio und gucken, was wir dazu noch addieren können und haben ja dazu auch schon addiert, also mit Caruso und vor allem mit Hartenstein, für den sie jetzt über die nächsten 2 oder 3 Jahre halt ziemlich viel Geld ausgeben, der kann dann entweder weg sein oder der kriegt dann einen günstigeren neuen Vertrag oder man guckt dann. Bei Lauri ist es halt, für den musst du ja richtig was abgeben, um den zu kriegen. Ne? Nimmst dir also ein bisschen was von deiner Flexibilität und dann ist er halt auch so, sofort ein größerer Teil der zukünftigen Planung. Und ich meine, ich hätte jetzt während der Saison schon gedacht, eigentlich würde sich dieses Risiko aus meiner Sicht lohnen. Mhm. weil ich mir vorstellen könnte, dass man dann vielleicht auch letztes Jahr sogar, dann wären sie vielleicht schon in die Finals gekommen, warum nicht? Also die waren ja so schon gegen Dallas echt ziemlich gut. Ja. Aber man darf halt auch einfach immer nicht vergessen, dass OKC ein kleiner Markt ist, dass die finanziell, glaube ich, halt nie, die werden nie Second Apron Team werden, wenn sie es nicht irgendwie vermeiden können und dass sie da nicht dann irgendwie jetzt schon in dieser Frühphase ihrer Ära, sage ich mal, so viel investieren, um dann einen Spieler zu bekommen, kann ich irgendwie verstehen, weil jetzt haben sie haben ja also zwei der besten Rollenspieler, die in dieser Offseason das Team gewechselt haben, haben sie bekommen und haben dafür nichts aus, also keinen einzigen Pick investieren müssen und haben auch nicht von ihrer Kernrotation der Zukunft irgendwas abgeben müssen. Also Giddy war natürlich bisher ein Teil ihrer Kernrotation, aber er ist ja so langsam rausgefallen und hat wohl auch signalisiert bekommen, ja, und übrigens, wir planen dich jetzt eher als Bankspieler ein. Und hat er gesagt, no, mate, I don't want that shit. Und dann war das ja erledigt. Aber sie haben ja insofern nicht wirklich was verloren, sondern nur dazu addiert und haben immer noch mehr Flexibilität und mehr Picks als alle anderen Teams. Und ich kann schon verstehen, dass man diese Ausgangslage nicht verändern wollte oder also nicht opfern wollte. Auch wenn ich immer noch denken würde, pack da Hartenstein rein und dann tippe ich sie vor Boston als Meister nächstes Jahr. Im Moment tippe ich sie nur als Finals-Vertreter aus dem Westen, was auch nicht schlecht ist.
Ja, auch nicht, genau. Gibt ja die genügend Konkurrenz. Moritz fragt, glaubt ihr, dass es Bronny in die Rotation der Lakers schaffen kann? Summer League lief bisher ja so lala, schlechte Quoten und so weiter. Also was man gehört hat, ist er ja wirklich für die G-League eingeplant im Endeffekt. Ich glaube, dass das auch so grundsätzlich der Plan ist, was ich mir halt vorstellen könnte, dass er schon mal für ein Spiel hoch darf und dann halt mit LeBron irgendwie mal zusammen auf dem Court steht an einem Mittwochabend gegen die Hornets oder so. Keine Ahnung, aber was soll ich meinen? Dass er hin und wieder schon mal, dass er mal schnuppern darf. Aber ich glaube, wie gesagt, nach allem, was man so gelesen hat bis jetzt, dass es eher so ein Ding ist, er soll sich jetzt entwickeln. In der G-League war ja auch so ein sehr großer Schritt, so nach der Geschichte mit seinem Herzen, dann jetzt die letzte College-Saison, so okay, eigentlich zu 100% bereit, in Anführungszeichen, ist er noch nicht für die NBA, aber hat sich zum Draft angemeldet, wurde jetzt gezogen, bekommt nochmal Zeit in der G-League sich zu entwickeln und vielleicht stößt dann vielleicht nächstes Jahr mehr zum Team, je nachdem wie er sich entwickelt. Also Moritz schreibt es ja auch so, bis jetzt Summer League tut er sich so ein bisschen schwer, was denke ich auch irgendwie normal ist. Ich meine, er ist ein Second-Round-Pick, ne? Es ist jetzt nicht so, er ist jetzt nicht dein Top-10-Pick und du sagst, Summer League, also weißt du, das ist ja, der jetzt irgendwie eigentlich liefern sollte in der Summer League, sondern im Endeffekt, diese Aufmerksamkeit bekommt er halt aufgrund seines Namens und deshalb stellt man Fragen, weil es gibt diverse, 55 war er, ne?
Ja.
55. Picks, die in der Summer League nicht rasieren. Also deswegen ist es jetzt, würde ich mir da jetzt, also das ist jetzt für mich kein Indikator, wie es jetzt in der NBA läuft oder wie seine weitere Karriere verläuft. Wie gesagt, ich glaube, G-League vielleicht mal hin und wieder dabei sein, vielleicht auch mal hin und wieder mit LeBron dann auf der Platte stehen und aber grundsätzlich erstmal Entwicklung.
Ja, also ich glaube, dass sie den Teil mit gemeinsam auf der Platte stehen, dass sie den früher erledigen, vielleicht auch direkt im ersten Spiel der Saison. Aber ich würde Stand jetzt nicht davon ausgehen, dass er ein Teil der festen Rotation werden kann. Ich glaube, dafür hat er einfach als Basketballer noch zu viele Schritte vor sich, damit das Sinn ergibt.
Ja.
Und also im Moment muss man es einfach so sagen, ist der Eindruck nicht so, dass er schon so weit ist. Und das haben ja auch die meisten Draft-Experten gesagt. Normalerweise wäre das halt jemand, der nach der Saison, die er am College hatte, auf jeden Fall bleiben würde, um halt zu gucken, wie er eventuell, also wie er sein Spiel halt auf die nächsten Stufen bringen könnte. Weil, also Talent ist da definitiv vorhanden, aber er ist jetzt gerade halt einfach noch nicht so weit und das kriegt er, glaube ich, eher 19 durch viel Spielzeit. Ja, klar.
Also klar, genau.
Aber also ich meine, viele Spieler sind 19 und die werden halt nicht gedraftet. Ne? Und
ja, absolut. Wurde
deswegen gedraftet, das muss man ganz klar so sagen. Und also vor allem zu diesem Zeitpunkt und das ist ja auch alles okay. Und ich wünsche dem auf jeden Fall, dass er es halt irgendwie rechtfertigen kann und dass der halt sein Ding macht. Aber ich glaube, erstmal ist dafür halt einfach wahrscheinlich viel Zeit auf dem Feld nötig und die kriegt er halt eher in der G-League. Und deswegen glaube ich, dass er da den Großteil seiner Zeit verbringen wird und dass das auch absolut sinnvoll sein würde.
100%. Jan C., Stichwort Copycat. Falls die nächsten Meister werden, welche alten College-Teams könnte man wieder vereinen, beziehungsweise hätte man mal vereinen sollen? Ja, Fab Five wäre natürlich ganz cool gewesen, aber dann hätten sie sich wieder zusammenraufen müssen.
Ja, ja. Da ein paar hatten ja teilweise irgendwie kurzzeitig zusammengespielt auch, ne?
Also, ja.
Aber ja, also ich glaube, das ist schon schwer, das zu kopieren, weil du halt, also erstens hast du in der Regel nicht Leute, die es dann in die NBA schaffen, die mehrere Jahre am College teilweise zusammenspielen, weil die ja in der Regel schnell gehen. Also Towns und Booker und Trey Lyles beispielsweise haben ja auch am College zusammengespielt für Kentucky, ja. Aber die waren da ein Jahr und ich glaube nicht, dass die Jahrhundertchemie entwickelt haben. Die hätten danach trotzdem gerne auch zusammengespielt, aber die hatten dann halt auch beide schnell Maximalverträge. Das ist ja dann auch ein bisschen schwieriger, sowas zusammenzustellen. Ja. Bei diesen Knicks ist halt einfach die praktische Situation. Du hast einen Superstar, der auch noch gewillt ist, auf Geld zu verzichten. Und du hast aber auch noch andere Leute, die sich ja individuell etabliert haben als gute Rollenspieler und wo es dann die Möglichkeiten gefunden wurde, diese in einem Team zu vereinen. Das ist ja total ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form kopierbar sein kann. Wenn dann eher durch Zufall.
Also ich glaube auch, klar, ich meine, also von den Typen her, von den Spielertypen her, von den Profilen her, dass du es dann so zusammenbekommst, ist, glaube ich, also das ist so quasi wie ein Sechser im Lotto quasi für die Knicks, dass das jetzt, also wenn sie mit dem Vincenzo ihren Schützen haben, mit Brunson ihren Star, mit Hart, der alles macht und jetzt mit Bridges noch einen extrem fähigen Verteidiger, der auch so ein bisschen für sich kreieren kann, der aber den Ball nicht in der Hand braucht, der irgendwie Dreier treffen kann, also es ist schon,
ne? Den schlagsigen Lizard Man.
Ja. Ja, genau. Also da hätten auch die 14, 15er Wildcats, die du angesprochen hast, also mit Booker, Lies und Towns, hätten da irgendwie wenig Möglichkeiten gehabt. Da hättest du halt den Vorteil, Tyler Julius war ja auch dabei, der ist ja mittlerweile Coach, also Assistant Coach in Kentucky. Der könnte gleich noch einen Coaching-Staff übernehmen.
Ja.
Das wäre jetzt natürlich nicht schlecht. Willie Cauley-Stein war ja da auch noch dabei, wobei der
mittlerweile. Und die Harrison Twins.
Ja.
Die galten also damals ja teilweise noch so fast als die Stars des Teams. Ja. Die haben sich nicht ganz so etablieren können.
Was natürlich auch schön wäre die Gators, 6-7, Noah, Albert Horford, Corey Brewer, Billy Donovan.
Ne? Ja, vielleicht versucht er jetzt noch Horford und Noah zu
verfolgen. Ja, genau. Ja.
Ich meine, bei John Wall und Boogie Cousins gab es ja auch immer die
Boogie!
Eine ganze Weile lang die Gerüchte und ich glaube am Ende, als sie beide washed waren, haben sie ja sogar noch mal kurz zusammengespielt, aber es ist dann natürlich auch nicht mehr
nicht so gelaufen wie geplant. Dann
ja.
Das Tandem. Stimmt. Aber ich glaube, also wie gesagt, dieses Knicks-Ding ist schon abgefahren. Also dass sie jetzt Bridges halt auch wirklich noch hergeholt haben, also dass dann weil dieses Triple war ja schon nicht schlecht.
Ja. Jetzt muss es halt einfach noch Ryan Arcidiacono wiedergeben.
Wo ist denn der mittlerweile eigentlich? Der war doch ewig lang da bei den Knicks.
Ja, ich weiß gar nicht, ob er noch was der jetzt so beruflich macht.
Ryan Arcidiacono. Dieses Internet, ne? Es hilft einfach weiter.
Gleich mal googeln.
Weißt du, wo er ist?
Windy City Bulls.
Zurück zu den Wurzeln sozusagen, zu den zweiten Wurzeln.
Aber hat letzte Saison sogar noch 20 Spiele für die Knicks gemacht.
Naja, siehst du. Eben sag ich dir, war doch lang dabei. Und jetzt
halt. Dann haben die ihn einfach aussortiert. Siehst du, Brunson, das wird dir auch passieren.
Ja.
Sie nicht auf Geld verzichten dürfen.
Ja. Arch, bei den Bulls hat er schon seine besten Jahre gehabt eigentlich, ne?
Da muss ich dir jetzt einfach Glauben schenken.
Ja, da war so der Typ Hustle. Hat gut funktioniert.
Apropos Typ Hustle, übrigens Shoutout an Pat Beverly, der seine NBA-Karriere vorerst pausiert, um nach Israel zu wechseln. Ich erwähne es in erster Linie deshalb, um dich zu fragen, weißt du, wie viele Regular Season Games in der NBA der in seiner Karriere gespielt hat?
Ich weiß es sogar ganz genau. Nee, ich habe gar keine Ahnung.
Also 666.
Ist es so?
Wenn das also nicht eine Pat Beverly-Nummer ist, dann weiß ich es auch nicht.
Mehr Pat Beverly-Nummern geht eigentlich fast gar nicht.
Ja.
Na krass, ja.
Wo wir heute schon bei Filmen sind, neulich im Auftrag des Teufels gesehen. Großartig. Ne? Aber das.
Al Pacino, oder?
Ja, genau.
Ja.
Der hätte Pat Bev auch mitspielen können.
Ach, Pat Bev.
In der Rolle von Pacino.
In der Rolle. Und er hat sie besser gespielt. Mit mehr Hingabe.
Vielleicht wäre er nicht ganz so drüber gewesen.
Ja. Aber dafür härter.
Aber auch genauso drüber. Remake dann irgendwann.
Ja, genau. Sebastian, Servus und Moin, ihr beiden. Zwei Fragen bitte. Es heißt ja jetzt an vielen Stellen auch bei euch, dass das neue CBA schon deutliche Auswirkungen hat. Könnt ihr nochmal einen kleinen Deep Dive einbauen und die wichtigsten Regulierungen und Neuerungen erläutern? Wir können es versuchen, würde ich mal sagen. So, ne?
Ja, ich hab mir dafür eine anschauliche Grafik von dem Kollegen Bobby Marx rausgesucht. Auch diese würde ich einfach nochmal in den Shownotes verlinken, weil das, glaube ich, einfacher ist, sich das dann nochmal durchzulesen, als es auswendig zu lernen, während ich es versuche vorzulesen. Aber das schon mal als Referenz.
Ja.
Also es gibt so diesen First Apron, den überschreitest du, wenn du bei über 178,7 Millionen landest, mit Gehältern und möglichen Bonuszahlungen, die in Verträge inkludiert sind, dann was du dann nicht mehr tun darfst, ist keinen Spieler per Sign-and-Trade aufnehmen. Du kannst keine vorher bestehenden Trade-Exceptions mehr nutzen in irgendwelchen Deals. Du darfst nicht mehr Geld in einem Trade zurückbekommen. Also das ist ja dann teilweise, selbst wenn da $5 Unterschied sind, das funktioniert schon nicht. Also das muss man dann irgendwie schon umgehen. Du kannst keinen Spieler unter Vertrag nehmen, der während der regulären Saison entlassen wurde, der vorher ein Gehalt von mehr als $12,9 Millionen hatte. Es ist erlaubt, eine Trade Exception von einem neuen Trade zu benutzen, also die dadurch kreiert wurde, und es ist erlaubt, die $5,2 Millionen Tax Mid-Level Exception zu benutzen. Das geht da noch. Und wenn du das machst, dann wird aber automatisch der Second Apron getriggert. Also mit dieser Tax Mid-Level Exception. Der Second Apron wiederum ist noch ein bisschen restriktiver. Und ich weiß, das ist nicht der spannendste Teil dieses Podcasts ever, aber, oder der unterhaltsamste, sagen wir mal so, aber
spannend ist es ja schon.
Es gehört irgendwie dazu. Und ja, so, das auch alles mal so auf der Reihe zu lesen, ist halt auch, es ist schon irgendwie ganz schön restriktiv. Aber egal. Genau, Second Apron, ein paar Sachen sind gleich. Also du kannst auch da keinen Spieler per Sign-and-Trade aufnehmen. Du kannst keine vorher existierende Trade-Exception benutzen. Du kannst nicht mehr Geld zurücknehmen. Du kannst, was dann neu ist, du kannst nicht mehrere Verträge zusammennehmen, um für einen größeren Vertrag zu traden. Geht nicht. Du darfst auch nicht Geld rausschicken, um irgendwie Trades möglich zu machen. Die Geschichte mit dem, dass man keinen gewaveden Spieler mit einem bestimmten Gehalt unter Vertrag nehmen kann, ist hier natürlich auch so. Du kannst deinen eigenen Free Agent nicht sign and traden, wenn das hereinkommende Gehalt dann diesen Second Apron übersteigen würde. Du kannst keine Trade Exception benutzen, die aus einem Sign and Trade entsteht. Es ist erlaubt, eine Trade Exception aus einem neuen Trade zu benutzen. Und das ist nochmal kompliziert. Also für diese Saison, wenn du die kommende Saison über dem Second Apron beendest, dann wird automatisch dein 2032er Erstrundenpick eingefroren.
Ja.
Naja, es sind viele, viele komplizierte Regeln.
Und du darfst.
Das heißt, dass du diesen, also nur um das noch kurz zu erklären, wenn der Pick eingefroren ist, heißt das, du kannst ihn nicht traden.
Genau. Und wenn du zweimal in 4 Jahren über Second Apron kommst, dann ist dein First Rounder am Feld Richtung Ende der ersten Runde.
Genau, der wird automatisch dann nach hinten geschoben.
Genau. Und Taxplayer Mid-Level kannst du nicht nehmen, um Free Agents zu signen.
Genau, die kannst du nur beim First Apron nehmen, beim zweiten dann nicht.
Zweiten nicht mehr, genau. Und dazu kannst du irgendwie bei Einjahresminimumverträgen kannst du nur 20% erhöhen im Vergleich zum vorherigen Minimumgehalt des jeweiligen Spielers, was dann halt wiederum blöd ist, wenn sich selber halt bei dir irgendwie ein Spieler halt zum Beispiel Gary Trent jetzt ins Schaufenster gespielt hätte und dann hätte man die Taxpayer Mid-Level nehmen können, ursprünglich, um ihn zu signen, um ihm halt ein gutes Gehalt zu bieten, und jetzt, wenn er gut spielt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie die Bucks im nächsten Jahr nicht halten können, weil sie eben keine großen Möglichkeiten haben, da irgendwie ihm den Raise zu geben, den jetzt andere Teams irgendwie anbieten können. So. Deswegen macht es den Teams halt einfach schwerer, sich im Endeffekt zu verstärken oder das Team sogar zusammenzuhalten im Endeffekt, ne?
Ja. Also ich meine, so bei eigenen Free Agents, wo du Bird Rights hast, da hast du immer noch
andere. Genau, Bird Rights Rechte, ist was
da
anderes.
Kannst du immer mehr bezahlen, aber so für Leute, für die du die halt nicht hast, ist dein Spielraum schon sehr eingeschränkt. Und also letztendlich heißt das, wenn du im Second Apron bist, du hast immer die Möglichkeit, deinen Free Agents mit Bird Rights Geld zu bezahlen. Du hast die Möglichkeit, so 1-zu-1 Trades zu machen, solange die halt diesen sehr strikten Regularien entsprechen. Du kannst deine eigenen Draft Picks unter Vertrag nehmen und Minimalverträge aushändigen, aber sonst sind so diese anderen klassischen Möglichkeiten des Teambuildings dir eigentlich mehr oder weniger alle verboten.
Ja, genau. Was ich auch noch ganz interessant finde, war, dass so die Tax-Lines, dass die so einen 5-Millionen-Schritt nach oben gehen. Also steigen sie auch mit dem Salary Cap an. Und halt der Punkt, dass der Cap nur immer um 10% steigen kann. Egal, was jetzt der, also pro Jahr. Das heißt, das ist ja auch, man hört ja jetzt mal, man geht davon aus mit dem neuen TV-Deal, dass der Cap über Jahre um 10% steigt, einfach weil halt theoretisch mehr möglich wäre, wie jetzt damals im Summer of Durant, wo halt auf einmal dann auch, oder eigentlich ist es der Summer of Mozgov, gell? Der ja damals diesen ganz dicken Vertrag bekommen hat. Einfach, also gab es ja Spieler, die wirklich, die gerade im Vorjahr solide bis gut gespielt haben und dann einfach die ganz dicken Verträge bekommen haben, einfach weil so viel Geld da war. Und dann hinterher war es aber halt schwierig, saßen die Teams auf diesen Verträgen. Und das ist jetzt, um dem entgegenzuwirken, selbst bei einem neuen dicken TV-Vertrag, wie er ja jetzt ziemlich sicher kommt. Also Adam Silver hat ja jetzt gestern oder letzte Nacht oder kürzlich hat schon gesprochen, so ein bisschen, so, es ist noch nicht final, aber wenn er dann kommt, dann geht es auch Richtung Expansion und sowas. Also da, der sollte kommen, aber dann ist es halt pro Jahr quasi nur 10% und nicht auf einmal, weiß ich nicht,
ein Drittel mehr oder so. Es gibt keinen Spike mehr,
wie damals. Genau, genau. Das, dem wollte man irgendwie entgegenwirken. Das ist noch irgendwie ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich irgendwie. Genau. Sonst, also dieses Non-Tax-Player-Mid-Level wurde auf 10,5 Millionen angehoben. Was wiederum halt natürlich den Second-Apron-Teams für die auch nicht so richtig geil ist, weil sie können, haben gar keine Taxpayer-Mid-Level mehr und die andere ist mehr wert geworden von anderen Teams.
Aber die steigt ja jedes Jahr.
Ja, genau, aber sie wurde halt, ja, genau. Aber im Zuge dessen wurde sie nochmal deutlich mehr angehoben, um ihren Wert zu erhöhen.
Ist es so?
Aber zumindest, da war in meinem CBS-Artikel,
okay, den ich ja, gelesen nee, also hatte, dann, war das. Dann wird das stimmen. Ich dachte, das wäre einigermaßen die logische Steigerung. Aber das habe ich jetzt auch nicht hundertprozentig vor Augen.
Genau.
Aber wie gesagt, dieses Cheat-Sheet von Bobby Marks packen wir einfach nochmal in die,
genau,
in die
Shownotes. Genau, könnt ihr nochmal gucken. Und damit noch zu Sebastians zweite Frage. Ich war am Wochenende bei Deutschland gegen Holland.
Nicht nur
du, Kollege Freaks auch, genau. Und habe mich gefragt, was die holländischen Spieler dazu bringt, für eine 50-Punkte-Klatsche in der Offseason durch Europa zu fahren. Sind die Spieler verpflichtet, nahezu zu spielen oder gar die Verbände eine bestimmte Anzahl von Spielen zu machen? Also, ich meine, grundsätzlich, sie wussten ja nicht, dass es 50 Punkte werden. Hätten ja auch nur 30 werden können.
Waren auch nur 45, wenn wir ganz ehrlich sind.
Ja. Aber ist es nicht so das Ding, wenn du Nationalmannschaft spielst, das ist halt einfach geil. Also, weißt du? Ich bin zum Beispiel schon mal für die australische Football-Nationalmannschaft von München nach Bielefeld und zurückgefahren für ein Spiel.
Hast du für Australien gespielt?
Nein, für Deutschland. Nach meinem ersten Training damals. Ich habe einmal mit zum Spaß mittrainiert und dann haben sie gesagt, hey, wir haben übermorgen Länderspiel. Zwar, wir haben ein Studium, da hat man ja Zeit. Kommst du mit? Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Dann habe ich den Adler auf der Brust.
Ne? Nice.
Und dann habe ich so, und beim australischen Football hast du ja ein riesiges Feld, ne? Und dann hast du auch mal Zeit, dich mit deinem Gegenspieler ein bisschen zu unterhalten, wenn der Ball halt irgendwie am anderen Ende ist. Also es sind ja 180 Meter lang, ne? Dann haben wir so geredet und so, ja, wie lange spielst du? So, er so, ja, ein paar Jahre. Und er so, wie lange spielst du? So, ja, 3 Tage. Ja, war, genau.
Ich aber man, wie gesagt, Nationaltrainer werden.
Ja. Wie gesagt, man, für die Nationalmannschaft, denke ich, nimmt man Dinge auf sich.
Ich glaube auch. Also ich meine, es ist ja schon auch eine Ehre, das zu machen. So, ja. In der Regel verdienst du auch damit. Die Verbände verdienen ja auch durch TV-Einnahmen. Also das muss man ja schon dazu sagen, dass da auch ein wirtschaftliches Interesse dabei ist. Aber für die Sportler ist es, glaube ich, schon auch einfach eine Möglichkeit, sich zu zeigen, eine Möglichkeit ja auch, also dann gerade in dem Fall, sich auch mit besserer Konkurrenz zu messen.
Ist ja auch ein Highlight im Endeffekt. Also wenn du dann gegen den Weltmeister spielst, auch wenn du keine Chance hast.
Eben, denke ich auch. Und also von daher gibt's schon ein paar Gründe dafür. Auch wenn sie mir während dem Spiel dann manchmal auch ein ganz kleines bisschen leid getan haben, weil es schon ein relativ großer Qualitätsunterschied war, aber das ist halt dann einfach mal so.
Ja, ich meine, im Grunde würde
der Kollege Van der Wurst hat trotzdem ziemlich nice'n Wurf. Super Namen.
Sensationeller Name, ja.
Ja. Aber wirklich einen sehr guten Wurf. Also, das ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen.
Okay. Da siehst du, hat er sie ins Schaufenster gestellt schon. Ole Frerks, ja. Ne? Gibt es jetzt schon weiter? Jetzt hört es vielleicht wieder jemand. Und dann? Ich meine, gut, es gibt sicherlich auch Scouts, die unterwegs sind. Braucht man nicht uns, aber ja, wie gesagt, ich denke, die machen das alle ganz gern. Eine Frage haben wir noch, weil dann müssen wir weiter. Ne? Wir haben ja keine Zeit und so. Sebastian, Servus aus Wien. Cooper Flagg hat beim US Selection Team ja ziemlich aufgezeigt und ein- bis zweimal auch sehr gut gegen Jerry Holiday ausgesehen. Was denkt ihr, ist sein Ceiling und wäre er im heurigen Draft schon die Nummer 1 gewesen. Liebe Grüße und macht bitte weiter so. Vielen Dank. Ja, wenn man alles, was ich habe Cooper Flagg, also hat auch nur Highlights bis jetzt gesehen, aber nach allem, was man so sieht und hört, und ist das schon einer, den jede Franchise gern hätte, weil sie denkt, er könnte halt der neue Franchise-Player werden.
Ja.
Sehe ich das richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann zum Ceiling noch nicht wirklich viel sagen, weil dafür habe ich ihn definitiv noch nicht genug gesehen. Aber was ich dir mit sehr großer Sicherheit sagen könnte, dass wenn er jetzt wählbar gewesen wäre, dass er dann der Nummer 1 Pick gewesen wäre im vergangenen Draft, wo sich alle Teams und Experten und Analysten im Vorfeld darüber beschwert haben, dass da keine Franchise-Player-Style-Talente dabei waren, weil der ist das. Und also das Spannende am kommenden Draft-Jahrgang ist halt, dass da wohl einige Spieler so dieser Kategorie dabei sind. Also das wird uns jetzt im Lauf dieser Saison wieder deutlich mehr, glaube ich, beschäftigen als während der letzten, wo es ja immer hieß, so, boah, das ist jetzt nicht der Jahrgang, in dem man irgendwie nachts wach bleiben muss, sozusagen. Nächstes Jahr sieht das wohl anders aus. Aber bisher ist Cooper Flagg auf jeden Fall derjenige, der sich da am meisten hervorgetan hat, der ja auch irgendwie so mit den U-Teams teilweise schon richtig krass aufgezockt hat und der jetzt auch ja für Duke spielt, da natürlich auch total im Fokus stehen wird. Und gehen wir mal davon aus, dass er kommende Saison auch ziemlich weit vorne, wenn nicht an Nummer 1 landen wird. Und das, ja, ich glaube, wie gesagt, der wäre auf jeden Fall jetzt Nummer 1 Pick geworden.
Ja, davon würde ich auch ausgehen. Und ich meine, was man jetzt so hört von diesem US Select Team, ist ja auch sehr, sehr positiv. Also Sebastian hat ja auch geschrieben, gegen Holiday, auch so dieses Ding, wurde ja irgendwie, das habe ich sogar gesehen, also Highlight-mäßig, das eine Mal von Davis geblockt, geht danach aber halt, also bleibt irgendwie in Bewegung, geht dann zum Ring und kriegt den, also cuttet und bekommt den Ball, nimmt danach einen Dreier über Davis, trifft den auch. Das sind ja irgendwie so Kleinigkeiten. So, okay, du spielst da gegen einen der besten Defender der Liga und scheißt dir halt nichts im Prinzip. Also das sagt ja halt schon sehr, sehr viel aus. Und ich meine, er ist ja auch extrem jung. Von daher wird es, also es wird schon cool, wenn er dann in Chicago spielt. Also ich freue mich da schon drauf.
mal gucken. Ja, die NBA Lust hat, das zu riggen für die
Bulls. Das könnten sie eigentlich schon riggen, findest du nicht?
Die endlich wieder aus der Kloake zu holen, weil sie es nie von alleine schaffen.
Ja, von alleine, eben, genau. Also ein bisschen helfen könnte die. Also sie haben jetzt wirklich alles getan, um unter Beweis zu stellen, dass sie da echt ein bisschen Hilfe bräuchten. So wie die Cavs ja auch sehr lange. Sorry, Cleveland. Ich hoffe, ich tue niemandem Unrecht. Aber ne, man könnte dem Bulls schon mal irgendwie helfen.
Ein paar Knochen hinwerfen.
Ja. Das Mindeste, was man tun könnte. Nachdem sie, weißt du, eben die Bulls wollten nicht tanken und halt so den einfachen Weg gehen, sondern sie wollten halt competitive bleiben und haben.
Ja, tanken kann ja jeder.
Die Seele des Spiels auch so ein bisschen bewahrt über die letzten Jahre.
Ja. Also das Gute ist, dadurch haben wir jetzt auf jeden Fall auch den Bulls-Talk untergebracht.
Ne? Wir sind noch nicht dazugekommen irgendwie. Hat sich noch nicht ergeben. Es gab keine Trade-Proposals oder so.
In der nächsten Folge erwarte ich dann auf jeden Fall auch den Matas Buzelis Deep Dive von
dir. Ja, natürlich. Ich werde mich vorbereiten.
Intensiv. Ich habe jetzt eigentlich fest damit gerechnet, dass das heute kommt. Aber gut, dann nächste Folge.
Eben. Ja, heute hatten wir nicht genügend Zeit. Aber nächste Folge, die kommt ja jetzt. Sollen wir schon verraten? Die kommt ja am Freitag.
Weil siehst du mal.
Wir haben noch nicht alles geschafft in diesem Mailbag, was wir hätten schaffen wollen oder hätten schaffen sollen. Deshalb wird das am Freitag passieren. Übrigens, passiert das hier? Nee, ne? Passiert drüben, richtig? Und drüben heißt in dem Fall Patreon. Patreon.com/Korpiger-Pod. Hast du einen Korpiger mit? Hey. Richtig. Dort kommen nämlich diese ganzen Fragen her von all denjenigen, die uns, oder nicht von allen, aber von einem Teil derjenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank. Und da kommt dann auch Teil 2 und da kommen natürlich brutale Sachen noch. Wie gesagt, Bulls Deep Dive. Ich habe so ein bisschen gesagt, wir können auch einen Depth Chart eigentlich der Bulls machen, weißt du? So dann bei jedem einen Deep Dive.
Ja, klar.
Ja?
Ja, super Idee.
Ja, findest du gut. Und ich möchte dann auch immer schon deine Meinung auch hören dazu.
Ja, unbedingt.
Ja genau. Also auch du fragst, ne, vorbereiten, Videostudium, Buzelis und Ajo auch gerne. Ne? Da soll ja was bei rumkommen.
Sicher.
Und an dieser Stelle sagen wir vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns abonnieren wollen auch noch, weil ihr es noch nicht getan habt. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Schaut, wie gesagt, sehr gerne mal bei Patreon vorbei, wenn ihr möchtet. Und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und dann bis Freitag hoffentlich. Reingehauen.